Ja, ganz herzlichen Dank für diese nette Einführung. Ich begrüße Sie ganz herzlich für den heutigen Abend. Darf Sie einladen, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Der Saal ist nicht ganz gefüllt. Das ist bei einem alttestamentlichen Thema für mich normal. Die Erfahrungswelt, dass man mit der Bibel manche Katze noch hinter dem Ofen zwar hervorlocken kann, aber wenig ein Auditorium Maximum füllen kann, das ist die Erlebenswelt und Leidenswelt eines Biblikers, der aber deswegen nicht ablässt, von seinem Gegenstand begeistert zu sein. Und ich hoffe, dass ich Ihnen einiges zur Bileam-Gestalt und zur Bileam-Erzählung heute Abend näher bringen kann. Meine eigene sprudelnde Begeisterung bringt es manchmal mit sich, dass ich die Zeit nicht ganz einhalten kann. Von daher, wenn Sie mir irgendwann ein Zeichen der sonderlichen Ermüdung geben, bin ich gerne bereit, dann auch aufzuhören, auf Sie einzureden. Sie sehen auf der Titelfolie vier kleine Bilder, die alle mit Bileam etwas zu tun haben. Das erste ist das Fragment einer Wandinschrift von Tell der Allah, die hoffentlich, wenn ich mich nicht verquassele, am Ende auf jeden Fall noch eine Rolle spielen wird. Dann eine Münze aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, zur Zeit des Bar Kochba-Aufstandes, die mit einem Stern versehen ist für den Sternensohn, für den Bar Kochba, als den erwarteten Messias. Dann eine mittelalterliche Buchmalerei mit der sehr bekannten Szene, in der Bileam seine Eselin schlägt, weil ein Engel ihm den Weg versperrt. Und als letztes aus dem Ostjordanland die Mesha-Stele als ein historisches Dokument aus der Zeit, aus der wir die Bileam-Erzählung vermuten. Nee, will noch nicht, kleinen Moment. Sollte man einschalten. Dass ich Ihnen im Laufe des Abends zunächst einmal die Bileam-Erzählung vorstelle, dann etwas über die Eselinnen-Perikope und den theologischen Schlüssel eigentlich zu dieser Erzählung versuche nahezubringen, nämlich das Wort Gottes und den Zusammenhang mit der Prophetie und dass eigentlich ein Erkenntnis- und Verständnisschlüssel für die Erzählung bereithält, der vielleicht etwas unerwartet ist für diese Erzählung. Und dann auf den dahinterliegenden Inhalt komme, das ist die Unwiderruflichkeit des göttlichen Segens für das Volk Israel, der für die Erzählung eine ganz wesentliche Rolle spielt. Dann aber das, was den meisten auch noch geläufig ist, ein Stern geht auf, der Bileam-Spruch, der vierte, die in den Kontext der Bileam-Sprüche hineinzusehen, die poetischen Stücke dieser Erzählung, die sehr stark messianisch gedeutet worden sind, nicht nur von ihren Texten her, sondern auch in der Ikonografie her. Und dann die Frage aufzuwerfen, warum dieser so formidable Prophet, Seher, dieser Mensch Bileam aus dem Ostjordanland ein so bedauernswertes Schicksal hat, dass er nicht nur im Neuen Testament verspottet und verschmäht worden ist, sondern schon im Alten Testament letztendlich umgebracht worden ist, weil er die Israeliten verführt haben soll. Also die Frage zu stellen, was ist denn an ihm so schlimm, dass er letztendlich kein Prophet sein darf und als Seher getötet werden muss? Dass wir eine außerbiblische Evidenz, und das ist einer der ganz wenigen Fälle, wo wir außerbiblische Zeugnisse für eine biblische Gestalt haben und die in irgendeiner Form in eine Korrelation bringen müssen, sagt der sechste Punkt, der Seher Bileam in Tell der Allah, also in einer Wandinschrift, die im Ostjordanland gefunden worden ist. Wenn es dann die Zeit erlaubt, möchte ich mit einem Fazit und einigen theologischen Überlegungen schließen, die wir aber auch in der Diskussion gemeinsam erarbeiten können. Zuerst aber möchte ich Ihnen die Bileam-Erzählung vortragen, es sei denn, Sie signalisieren mir, dass das gar nicht nötig ist und Sie die sowieso schon vorher gelesen haben und Ihnen die ganz bekannt ist. Da ich aber nicht davon ausgehe, nehme ich für diejenigen, die Sie vorher gelesen haben, nicht die Einheitsübersetzung, die uns aus der Liturgie vertraut ist, sondern die Zürcher Übersetzung, die vielleicht an manchen Stellen für uns im Hören eher etwas ungewohnt ist. Aber nicht so ungewohnt und fremd wie die Buber-Rosenzweig-Übersetzung, mit der man dann den Text noch einmal ganz anders erschließen kann. Es beginnt in Kapitel 22 des Numeri-Buches. Die Israeliten zogen weiter und lagerten in den Steppen von Moab jenseits des Jordan von Jericho. Balak aber, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte. Und Moab fürchtete sich sehr vor dem Volk, weil es groß war, und es graute Moab vor den Israeliten. Da sprach Moab zu den Ältesten Midians: Nun wird dieser Haufen alles ringsum abfressen, wie das Rind das Grün des Feldes abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu jener Zeit König über Moab. Und er sandte den Boten zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Strom liegt, in das Land der Söhne seines Vaters, um ihn zu rufen, und ließ ihm sagen: Sieh, ein Volk ist aus Ägypten ausgezogen, sieh, es bedeckt den Boden des Landes und hat sich neben mir niedergelassen. Nun komm, verfluche dieses Volk für mich, denn es wird mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und es aus dem Land vertreiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Da gingen die Ältesten Moabs und die Ältesten Midians mit Wahrsagerlohn in ihrer Hand und kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. Er aber sprach zu ihnen: Bleibt heute Nacht hier, denn ich will euch Bescheid geben, wie der Herr zu mir redet. So blieben die Fürsten Moabs bei Bileam. Und Gott kam zu Bileam und sprach: Wer sind diese Männer bei dir? Da sprach Bileam zu Gott: Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab, hat sie zu mir gesandt. Sieh, das Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist, bedeckt den Boden des Landes. Nun komm, verwünsche es für mich. Vielleicht kann ich dann gegen es kämpfen und es vertreiben. Gott aber sprach zu Bileam: Du sollst nicht mit ihnen gehen. Du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Und Bileam stand am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks: Geht in euer Land, denn der Herr will mich nicht mit euch gehen lassen. Und die Fürsten Moabs machten sich auf und kamen zu Balak und sprachen: Bileam wollte nicht mit uns kommen. Da sandte Balak noch größere und vornehmere Fürsten als jene. Und sie kamen zu Bileam und sprachen zu ihm: So spricht Balak, der Sohn Zippors. Lass dich nicht davon abhalten, zu mir zu kommen, denn hoch werde ich dich ehren und alles tun, was du mir sagst. Komm also, verwünsche dieses Volk für mich. Bileam aber antwortete und sprach zu den Dienern Balaks: Selbst wenn Balak mir mein Haus voll Silber und Gold gäbe, könnte ich den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, weder im Kleinen noch im Großen. Doch bleibt nun auch hier heute Nacht, denn ich will erfahren, was der Herr noch mit mir redet. Und in der Nacht kam Gott zu Bileam und sprach zu ihm: Wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, steh auf und geh mit ihnen. Doch du sollst nur das tun, was ich dir sagen werde. Am Morgen stand Bileam auf und ging mit ihnen, sattelte seine Eselin und ging mit den Fürsten Moabs. Da entbrannte der Zorn Gottes, weil er ging. Und der Bote des Herrn trat ihm als Widersacher in den Weg, während er auf seiner Eselin ritt, mit zwei Dienern, die ihn begleiteten. Und die Eselin sah, wie der Bote des Herrn auf dem Weg stand, mit gezücktem Schwert in der Hand. Da wich die Eselin ab vom Weg und lief über das Feld. Bileam aber schlug die Eselin, um sie auf den Weg zurückzulenken. Da trat der Bote des Herrn in den Hohlweg zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Und die Eselin sah den Boten des Herrn und zwängte sich an die Wand und drückte Bileams Fuß gegen die Wand. Da schlug er sie wieder. Der Bote des Herrn aber ging weiter voraus und trat an die enge Stelle, wo weder nach rechts noch links ein Ausweichen war. Und die Eselin sah den Boten des Herrn und ging unter Bileam in die Knie. Da entbrannte der Zorn Bileams und er schlug die Eselin mit dem Stock. Der Herr aber öffnete der Eselin den Mund, und sie sprach: Was habe ich dir getan, dass du mich dreimal geschlagen hast? Da sprach Bileam zu der Eselin: Weil du deinen Mutwillen mit mir getrieben hast, wäre dein Schwert in meiner Hand, so würde ich dich jetzt töten. Die Eselin aber sprach zu Bileam: Bin ich nicht deine Eselin, auf der du zeitlebens geritten bist bis zum heutigen Tag? War es je meine Art,
so mit dir meinen Mutwillen zu treiben? Und er sprach, nein. Da öffnete der Herr Bileam die Augen und er sah, wie der Bote des Herrn auf dem Weg stand, mit gezücktem Schwert in der Hand. Und er verneigte sich und warf sich nieder auf sein Angesicht. Der Bote des Herrn aber sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Sieh, ich bin als dein Widersacher ausgezogen. Dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Die Eselin aber hat mich gesehen. Wäre sie mir nicht ausgewichen, so hätte ich dich jetzt umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Da sprach Bileam zum Boten des Herrn, ich habe gesündigt, denn ich habe nicht erkannt, dass du mir auf dem Weg entgegengetreten bist. Wenn dir nun aber die Sache missfällt, will ich umkehren. Der Bote des Herrn aber sprach zu Bileam, geh mit den Männern, doch du sollst nur das reden, was ich dir sagen werde. So ging Bileam mit den Fürsten Balaks. Als Balak hörte, dass Bileam kam, zog er hinaus ihm entgegen zu der Stadt Moabs, die am Arnon liegt, an der äußersten Grenze. Und Balak sagte zu Bileam, habe ich nicht zu dir gesandt, um dich zu rufen? Warum bist du nicht zu mir gekommen? Kann ich dich nicht wirklich ehren? Da sprach Bileam zu Balak, sieh, nun bin ich zu dir gekommen, kann ich jetzt etwas sagen? Das Wort, das Gott in meinen Mund legt, werde ich sagen. Und Bileam ging mit Balak und sie kamen nach Kiriat Huzot. Und Balak opferte Rinder und Schafe und schickte sie an Bileam und die Fürsten, die bei ihm waren. Am Morgen aber nahm Balak Bileam mit und führte ihn hinauf nach Bamot Baal. Von dort sah er den äußersten Teil des Volkes. Und Bileam sprach zu Balak, errichte mir hier 7 Altäre und halte mir 7 Stiere und 7 Widder bereit. Da machte Balak es, wie Bileam gesagt hatte. Und Balak und Bileam brachten auf jedem Altar einen Stier dar. Und Bileam sprach zu Balak, tritt neben dein Brandopfer, ich aber will gehen, vielleicht wird der Herr mir begegnen. Und weil er mich schauen lässt, was er mich schauen lässt, werde ich dir kundtun. Und er ging auf eine kahle Höhe. Und Gott begegnete Bileam, er aber sprach zu ihm, diese 7 Altäre habe ich dir errichtet und auf jedem Altar einen Stier und einen Widder dargebracht. Da legte der Herr Bileam ein Wort in den Mund und sprach, kehre zurück zu Balak und so sollst du reden. Und er kehrte zu ihm zurück und siehe, er stand bei seinem Brandopfer, er und alle Fürsten von Moab. Da begann er seinen Spruch und sprach, aus Aram hat Balak mich hergeführt, der König von Moab aus den Bergen des Ostens. Komm, verfluche Jakob für mich, und komm, verwünsche Israel. Wie kann ich verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie kann ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Vom Gipfel der Felsen sehe ich es, von den Hügeln herab erblicke ich es. Sieh, ein Volk, es wohnt für sich und rechnet sich nicht zu den Völkern. Wer hätte Jakobs Staub gezählt? Und wer die Staubwolke Israels? Den Tod der Aufrechten möge ich sterben, und ihm sei mein Ende gleich. Da sprach Balak zu Bileam, was hast du mir getan? Meine Feinde zu verwünschen habe ich dich holen lassen, und sie, du hast sie gesegnet. Und er antwortete und sprach, muss ich nicht darauf achten, zu reden, was der Herr mir in den Mund legt? Da sprach Balak zu Bileam, komm mit mir an einen anderen Ort, von dem aus du das Volk sehen kannst. Nur den äußersten Teil wirst du sehen, aber ganz wirst du es nicht sehen. Und dort verfluche es für mich. Und er nahm ihn mit zum Späherfeld auf den Gipfel des Pisga und errichtete 7 Altäre, brachte auf jedem Altar einen Stier und einen Widder dar. Und Bileam sprach zu Balak, tritt hier neben dein Brandopfer, ich aber will dort auf eine Begegnung warten. Und der Herr begegnete Bileam und legte ihm ein Wort in den Mund und sprach, kehre zurück zu Balak, und so sollst du reden. Und er trat zu ihm und sie, und er stand bei seinem Brandopfer, und bei ihm waren die Fürsten von Moab. Und Balak sprach zu ihm, was hat der Herr geredet? Da begann er seinen Spruch und sprach, erhebe dich, Balak, und höre, merk auf, du Sohn Zippors. Nicht ein Mann ist Gott, dass er lügen,
und nicht ein Mensch, dass er bereuen würde. Hat er gesprochen und tut es nicht? Hat er geredet und führt es nicht aus? Sieh, Segen habe ich vernommen. Gesegnet hat er, und ich wende es nicht ab. Er schaute nichts Böses in Jakob und sah kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist in ihm. Und dem König jubeln sie zu. Gott führte sie aus Ägypten, stark wie Hörner eines Wildstiers. Zauber wirkt nicht in Jakob und kein Orakel in Israel. Jetzt sagt man von Jakob und Israel, was hat Gott getan? Sieh, ein Volk wie eine Löwin steht es auf, wie ein Löwe erhebt es sich. Und es legt sich nicht nieder, bis es Beute verzehrt und trinkt das Blut von Erschlagenen. Da sprach Balak zu Bileam, du sollst es weder verwünschen noch segnen. Darauf sprach Bileam zu Balak, habe ich nicht zu dir gesprochen und gesagt, alles, was der Herr reden wird, werde ich tun? Da sprach Balak zu Bileam, komm, ich will dich noch an einen anderen Ort bringen. Vielleicht gefällt es Gott, dass du ihn dort für mich verfluchst. Und Balak brachte Bileam mit auf den Gipfel des Peor, der auf die Einöde hinabschaut. Und Bileam sprach zu Balak, errichte mir hier 7 Altäre und halte mir hier 7 Widder und 7 Stiere bereit. Und Balak machte es, wie Bileam gesagt hatte. Und er brachte auf jedem Altar einen Stier und einen Widder dar. Bileam aber sah, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen. So ging er nicht wie zuvor, um Zeichen zu finden, sondern wandte sein Gesicht der Wüste zu. Und Bileam erhob seine Augen und sah Israel lagern, Stamm um Stamm. Da kam der Geist Gottes auf ihn. Und er begann seinen Spruch und sprach, Spruch Bileams, Sohn von Beor, Spruch des Mannes mit offenem Auge, Spruch dessen, der Gottes Worte hört, der die Offenbarung Schaddais schaut, hingesunken und mit enthüllten Augen. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Wie Bachtäler ziehen sie sich hin, wie Gärten am Strom, wie Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser. Wasser fließt aus seinen Schöpfeimern und seine Saat hat reichlich Wasser. Und mächtiger als Agag werde sein König und seine Herrschaft erhebe sich. Gott führt es aus Ägypten, stark wie Hörner des Wildstiers. Völker, seine Feinde wird es fressen, an ihren Knochen nagen und Wunden reißen mit seinen Pfeilen. Es kauert, liegt da wie ein Löwe und wie eine Löwin, wer stört es auf? Gesegnet ist, wer dich segnet und verflucht, wer dich verflucht. Da entbrannte der Zorn Balaks gegen Bileam und er schlug die Hände zusammen. Und Balak sprach zu Bileam, meine Feinde zu verwünschen habe ich dich gerufen und sieh, du hast sie 3-mal gesegnet. So fliehe nun an einen Ort, an deinen Ort zurück. Ich habe gesagt, ich will dich hoch ehren, aber sieh, der Herr hat dir die Ehre versagt. Da sprach Bileam zu Balak, sagte ich nicht schon deinen Boten, die du zu mir gesandt hast? Selbst wenn Balak mir sein Haus voll Holz, Silber und Gold gäbe, könnte ich den Befehl des Herrn nicht übertreten und aus meinem eigenen Herzen Gutes oder Böses tun. Was der Herr sagen wird, das werde ich sagen. Sieh, so gehe ich nun zu meinem Volk. Komm, ich will dir kundtun, was dieses Volk deinem Volk tun wird am Ende der Tage. Und er begann seinen Spruch und sprach, Spruch Bileams, des Sohnes von Beor, Spruch des Mannes mit offenem Auge, Spruch dessen, der Gottes Worte hört und Erkenntnis hat des Höchsten, der die Offenbarung Schaddais schaut, hingesunken mit enthüllten Augen. Ich sehe ihn, doch nicht jetzt. Ich schaue ihn, doch noch nicht nahe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob, ein Zepter erhebt sich aus Israel. Und zerschmettert die Schläfen Moabs und schlägt nieder alle Söhne Seths. Und Edom wird sein Besitz, und sein Besitz wird Seir, sein Feind. Israel aber wird mächtig sein und wird herrschen wie einer von Jakob her. Und vernichten, die aus der Stadt entfliehen. Und er sah auf Amalek und begann seinen Spruch und sprach, Erstling der Völker ist Amalek, doch zuletzt wird es untergehen.
Und er sah die Keniter und begann seinen Spruch und sprach, fest ist deine Wohnstätte und auf den Felsen gesetzt dein Nest. Dennoch wird kein verwüstet werden. Wann wird Assur dich in Gefangenschaft führen? Und er begann seinen Spruch und sprach, wehe, wer bleibt am Leben, wenn Gott das tut? Schiffe von der Küste der Kitäer beugen Assur nieder und beugen Eber nieder. Und auch er wird untergehen. Und Bileam machte sich auf und ging an seinen Ort zurück. Und auch Balak ging seines Weges. Die Erzählung endet nach den letzten Visionen, Sprüchen Bileams, die aneinander sich reihen und noch einmal die Perspektive aufreißen, bis dieser Bileam sich dann umdreht und wieder zurückkehrt. Am beeindruckendsten ist wohl die Szene, die nach der Auftraggebung sich einfügt in die Erzählung des Bileam, der auf seiner Eselin reitet. Eines der am häufigsten in der Ikonografie verwendeten Motive in fast immer der gleichen Konstellation des Engels, des Herrn, der abwehrend mit der rechten Hand sich gegen in den Weg stellt, in die Enge hinein, die man ahnen kann bei dem Verlauf des Weges, und dann der Bileam, der seine Eselin in unterschiedlichster Weise mit einem Stock schlägt, weil er sich störrisch zeigt und nicht wahrnimmt, dass der Engel ihm in den Weg tritt. Eine Erzählung, die poetische und prosaische Anteile hatte, die erstmal relativ einfach gestrickt ist mit wenigen Charakteren. Mit dem König von Moab, dem Balak, der sein Land beherrscht und von diesem herannahenden Israel sich überrollt fühlt. Er hat den Eindruck, dieses Volk würde immer größer, immer stärker sein und ihm zur Bedrohung. Das, was also verheißen ist in der Exodus-Erzählung und von den Genesis-Verheißungen der Väter an, dass die Nachkommen Israels zahlreich wie die Sterne werden, dass dieses Israel wachsen wird und sich mehren wird in dem Samen Jakobs, das scheint sich erfüllt zu haben. Denn Balak hat Furcht vor der riesigen Zahl dieser Menschen, die auf ihn zukommen. Dann der einfache Charakter Bileam, der erst sehr gehorsam sich einfügt und den Boten bestellt, dass er nachfragen wird bei Jahwe, obwohl das nicht offensichtlich sein Gott ist, ob er denn mit diesen Männern gehen wolle. Nach zweimaliger Weigerung erhält er die Erlaubnis mit dem Hinweis und geht dann seines Weges. In dem Fortlauf, als Bileam Balak begegnet, reden die beiden ja eigentlich nicht sehr viel miteinander. Die wickeln nur ein Geschäft ab. Der Balak hat einen klaren Auftrag. Bileam nennt die Konditionen, ohne irgendeine Lohnforderung dabei zu stellen. Bileam diktiert die Bedingungen, die 7 Altäre, die 7 Opfer. Balak sieht aber den Auftrag nicht entsprechend ausgeführt. Moab, das, was die Ausgangskonstellation unterstreicht, ist aus den historischen Überlegungen ein Nachbarstaat Israels. Oben im transjordanischen Gebiet das Staatsgebiet Ammons, dann Moabs und unten im Süden Edoms. Diese 3 Nachbarländer waren in unterschiedlicher Weise in einer Konkurrenzsituation mit Israel und Juda um die verfügbaren Ressourcen, um die Handelswege, sodass es tatsächlich nachweisliche Auseinandersetzungen zwischen diesen Völkern gegeben hat. Die Mesha-Stele, die sie am
Anfang gesehen haben, gibt davon Zeugnis, dass es kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Moab und Israel im 9. Jahrhundert durchaus gegeben hat. Im Alten Testament wird aber diese Feindschaft zu Moab mehr oder minder übersteigert, über den historischen Kontext hinaus. Denken Sie nur an eine Erzählung wie in Genesis 19 von Sodom und Gomorra und dann der Erzählung von den Töchtern, die keinen Mann mehr finden und deshalb mit ihrem Vater schlafen. Moab, darin klingt das vom Vater im Hebräischen noch raus. Also eine Ätiologie, eine Erzählung, die genau die Schlechtigkeit dieses Volkes mit ihrem Namen verbindet und daraus eine Erzählung strickt. Denken Sie an die Erzählung von Ruth, die aus dem Gebiet Moabs kommt und die als Gegenbeispiel eingeführt wird. So schlimm sind die gar nicht, im Gegenteil, die sind besser als wir. Diese Ruth, die sich an ihre Schwiegermutter klammert und mit hinüber wieder zurück nach Brothausen, nach Bethlehem geht, die sind ethisch, moralisch auf einer ausgereifteren Stufe als die Israeliten, die den Elimelech, den Schwiegervater und Mann der Naomi, fast hätten verhungern lassen. Oder wie der Löser, der nicht bereit ist, die Schwagerehe einzugehen. Es gibt also beide Seiten, das positive und negative Moab-Bild. Gerade in der Biliam-Erzählung haben wir einen starken Anteil dieser Negativzeichnung der Moabiter. Das muss man mit in Rechnung stellen, bevor man zu leicht eine historische Konsequenz aus dieser Erzählung zieht. Und danach fragt, wie kann denn eine so tiefe Feindschaft zwischen den Völkern gewesen sein, dass der Balak sich wünscht, Israel möge vernichtet werden und sich nicht weiter ausbreiten. Es geht um die Infragestellung dessen, was in Genesis verheißen worden ist. Ist das also durchaus möglich? Wäre das denkbar, dass Gott das, was er verheißen hat und verwirklicht hat an diesem Israel, noch einmal vollständig in Frage stellt? Die Erzählung im Numeri-Buch nach dem Exodus, nach der Befreiung am Schilfmeer, drängt uns ja fast dahin, das zu glauben. Dieses Israel ist unbelehrbar. Gerade befreit am Schilfmeer widersteht es schon wieder seinem Gott. Jammert, klagt, will Manna, will Wasser, ist nie zufrieden. Letztendlich sogar bezweifelt es das Heilsgut, das Gott ihm zugesagt hat, nämlich die Verheißung des gelobten Landes in Numeri 13 und 14. Daraufhin, ich sag's mal salopp, hat Gott wirklich die Nase voll und sagt so, das war's jetzt, also jetzt ist Schluss. Aus dieser Generation wird keiner in das Land kommen. Eure Nachkommen, okay, weil ich kann nicht anders als gnädig sein, das wisst ihr von vornherein, das erfährt auch dieser Prophet Jona an jeder Ecke wieder. Dieser Gott ist einfach nicht dazu zu bewegen, seinen Zorn durchzuhalten, irgendwann bricht immer wieder die Gnade durch. Aber nein, diese Generation wird nicht in das Land kommen, nur die Kinder und Kindeskinder. Und dann steht das Ganze auf wackeligen Füßen. Wird das gelingen? Dass diese Generation, die sich eigentlich zwar nicht vergangen hat, aber die doch irgendwie noch an der Schuld der Väter hängt und die Verantwortung zu tragen hat, wird das gelingen, dass Gott die ins Land führt? Mose, der Anführer, wird nicht in das Land kommen. Der stirbt außerhalb. Aber dieses Volk, das in die Steppen von Moab gerät, da wo die letzten Kapitel der Bibel, des Pentateuch spielen, von Numeri 22, also von unserer Erzählung an, bis zum Ende des Buches Deuteronomium, bis zum Tod des Mose. Die machen genau das klar. Israel steht an der Schwelle des Landes. Und in welcher Bedingung und aufgrund welcher Zusagen wird es denn in das Land hineinkommen? Und das nicht in einer für uns erwartbaren Form, dass noch einmal auf die Landverheißung Bezug genommen würde, sondern es wird auf den Segen Bezug genommen, der unwiderruflich ist, der dieses Israel zum Augapfel Gottes macht, unangreifbar macht, selbst gegen Mantik und jede Form von Magie schützt, so dass der Versuch, es mit einem Fluch zu belegen, notwendig schief gehen muss. In diese klar aufgebaute, mit starken Wiederholungen in der typisch hebräischen Erzählweise gestalteten Erzählung sind dann die Sprüche eingeflochten. 4 mindestens an der Zahl, am Ende hat man ja den Eindruck, es wird immer noch einer draufgelegt, auch von den Lokalitäten, die dort erwähnt werden, aber 4 Haupteinheiten, die alle irgendwie verschlüsselt über dieses Israel reden und uns sehr liebgewonnene Sprüche bewahrt haben, die bis ins Liedgut übernommen worden sind. Wie schön sind deine Zelte, Jakob. Matovu Oholecha. Es sind Sprüche, die man nicht sofort auf den ersten Blick entschlüsselt, mit denen man sich fast ein ganzes Leben beschäftigen kann, von denen man nur ahnt, was sie tatsächlich beschreiben wollen. Die Unbegreiflichkeit der Gnadengaben Gottes, die Unberechenbarkeit dieser Gnade, dass es zwar keine Verlässlichkeit und keine Garantie dafür gibt, dass dieses Wesen Gottes in der Gnade, der Barmherzigkeit immer wieder übersteigt und die Gerechtigkeit sich nicht zu unseren Ungunsten auswirkt, dass das nur ein Hoffen auf die Gnadengaben ist, dass es aber eine Verlässlichkeit dieses Gottes ist, der nicht wie ein Mensch lügt und von seinem Vorhaben wieder abkommen würde, der eindeutig das, was als Segen ausgesprochen ist, nicht zurücknehmbar macht, dem es nicht reut, sich an Israel gebunden zu haben und der deswegen aufgrund dieser Zusage, nicht aufgrund der eigenen Leistungsfähigkeit Israels, es bis in das Land hinein führen wird und dort in eine Perspektive hineinsetzt, die den Maschiach, die den König mit hineinbezieht in die Schau der Zukunft dieses Israels. Bei Moab hatte ich Ihnen eben das Beispiel des sprechenden Namens schon erläutert, dass das in der Erzählung von Lots Töchtern umgesetzt ist, Moab vom Vater. Bei Bileam hört ein Hebräer ebenfalls etwas heraus, was in dem Namen vielleicht etymologisch gar nicht drinsteht. Wer von Ihnen weiß noch, dass der Josef, er fügt es hinzu, heißt? Manchmal denken wir uns bei Namen auch eine Etymologie, eine Volksetymologie zusammen, die überhaupt nicht zutreffend ist. Dennoch hört jeder diese Erklärung mit in dem Namen. Das Verbum bala bedeutet verschlingen, verschlucken, sodass vielleicht die ursprüngliche Bedeutung des Balaam ein Fressack gewesen ist. Vielleicht auch nicht, das wäre zumindest eine Möglichkeit, es nicht direkt auf die Erzählung eng zu führen. Dass aber ein Hebräer, Aramäer, in dem Namen Bileam, auch er verschlingt das Volk, Balaam, hören kann, scheint unbestreitbar zu sein. Und wird nicht dieser Bileam genau dazu verdungen, das Volk verschlingen zu sollen? Es also durch seinen Fluch in eine Negativzeichnung zur Vernichtung hinzuführen? Wenn wir nicht außerbiblisch den Namen eines Sehers namens Bileam belegt hätten, wäre das wohl die erste Annahme, das ist eine Erfindung. Und man hat diesen Namen erfunden, um mit der Geschichte zu spielen. Das funktioniert nicht, wie bei Moab auch nicht, sondern offensichtlich hat es eine bekannte Person gegeben, den Bileam als Seher des Ostjordanlandes, der in eine Art Verballhornung in dieser Erzählung aufgenommen worden ist und so zum Verschlinger des Volkes werden soll. Die spätere Rezeption hat das dankbar aufgenommen und genau das als das eigentliche Wesen dieses Biliam herausgestellt. Vielleicht ist der Name des moabitischen Königs Balak, dass man auch in einer Volksetymologie als er verheert, er versucht zu verheeren, lesen kann, auch ein Hinweis darauf, dass die Erzählung mit den Namen spielt. Eine besondere Rolle spielt ja am Anfang die Frage des Lohnes. Will ich dir nicht ausreichend Lohn geben, mein ganzes Haus voll Silber und Gold, wenn du nur diese Aufgabe erfüllst, das Volk zu verfluchen? An sehr vielen Stellen wird auf den Lohn Bezug genommen. Und die wichtigste davon ist die erste, denn die wird für die Rezeption eine enorme Bedeutung spielen. Weil dort Kosemim im Hebräischen gebraucht ist, das noch nicht mal ein Terminus ist, mit dem man Lohn bezeichnen würde, sondern Wahrsagereien wörtlich übersetzt hieße. Also aus dem Verbum für Wahrsagen ein pluralisches Nomen macht. Von dem Kontext her aber mit Kosemim in den Händen, also nicht mit Wahrsagungen in den Händen, auf den Lohn Bezug nimmt. Und damit diesen Lohn qualifiziert als ein Produkt des Kosem, des Wahrsagers. Und ein solcher Wahrsager ist in der Bibel, anders als man vielleicht vermuten möge, vom Prophetischen her ganz negativ konnotiert. Das ist kein wahrer Prophet, sondern gerade ein falscher Prophet. Eigentlich, so ist es im Hebräischen, spielt der Lohn für einen Propheten keine besondere Rolle. Wenn Sie sich mal im Kopf die klassischen Erzählungen durchgehen, spielt die Bezahlung der Propheten eigentlich nicht so eine große Rolle. Eher im Gegenteil. Es gibt Anzeichen dafür, dass das Bezahlen der Prophetie schon eine Schieflage erzeugt. Denken Sie an Amos, der gegenüber dem König betonen möchte und betonen muss, ich bin nur ein einfacher Maulbeerfeigenzüchter. Ich bin gar kein Prophet. Ich habe einen Beruf. Was willst du denn eigentlich? Ich kann aber nicht anders als prophezeien. Also wieder das Moment betonen, dass die Prophetie nicht selbst verfügbar ist, dass man das nicht erzeugen kann mit einer magisch-mantischen Zugriffsweise durch Manipulationen erzeugen kann, sondern dass das Wort Gottes sich Bahn bricht. Nava heißt im Hebräischen sprudeln. Genau das, was man sich darunter vorstellt, dass man es nicht aufhalten kann. Die andere Erzählung von der Heilung Naamans, Elishas, der zurückkehrt und der auch keinen Lohn annehmen will und das zurückweist bei weitem. Und dann sein Diener Gehasi, der ein bisschen habgierig ist, doch den Lohn am Ende annimmt. Eine Erzählung, die genau das thematisiert. Wie bezahlbar darf eigentlich Gottes Bodenpersonal sein? Darf man für das Wort Gottes, die Verkündigung des Wortes Gottes und die heilende Kraft dieses Wortes Lohn annehmen? Eine Diskussion, die im Mittelalter bis zur Erschöpfung im wahrsten Sinne des Wortes geführt worden ist. So dass man sagen kann, muss ein bezahlter Prophet ist zwar nicht ein per se schlechter und falscher Prophet, aber Bezahlung gilt als anrüchig. Über den Terminus des Wahrsagerlohns, des Kosemim, wird Biliam schon vorverurteilt. Diejenigen, die von der Lektüre der Heiligen Schrift herkommen und die Biliam-Erzählung zum zweiten Mal lesen, die wissen schon, da stimmt was nicht, wenn der als Kosemim bezeichnet wird. Dass Biliam der Habgier wegen ausgeschickt worden ist, ist das dominante Bild, was im Neuen Testament ankommt. Im Judasbrief heißt es im ersten Kapitel: Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen, aus Habgier sind sie dem Irrtum Biliams verfallen. Und im zweiten Petrusbrief: Sie folgten dem Weg Biliams, des Sohnes Bosors, ihm ging es nur um den Lohn für sein Unrecht. Die Habgier also des Propheten wird später in der Rezeption bei den Kirchenvätern ausgenommen, um den Tod, die Ermordung Biliams zu rechtfertigen, weil er nur aus Habgier gehandelt hat, um diesen Lohn zu empfangen. Stimmt aber doch nicht. In der Erzählung am Ende erhält er gar keinen Lohn, sondern der Balak verweigert ihm den, sagt: Yahweh, Gott der Israeliten, der hat ihn dir verweigert, den Lohn. Du hättest ihn bekommen können, hättest du das entsprechend ausgeführt. Die Erzählung von der Eselin ist neben der sprechenden Schlange im Paradies das einzige Beispiel einer Fabel, wo ein Tier spricht. Das ist schon verwunderlich, dass dieses Tier, die Eselin, ja nun nicht eines der klügsten Tiere, wie wir meistens glauben und von dummen Eselinnen und Eseln ausgehen, dieses Tier deutlich schlauer ist als Biliam. Es näher an Gott ist als Biliam. Denn die Eselin erkennt sofort, dass der Engel des Herrn sich in den Weg stellt und will ausweichen. Das merkt der Biliam gar nicht. Stur wie er ist, drischt er auf seine Eselin ein. Das Tier, so stellt es die Erzählung dar, ist sogar noch schlauer als der tumbe Prophet. Auch darin ist schon ein bitterer Spott und eine Satire gegenüber Biliam zu erkennen, der keinesfalls positiv gezeichnet wird, sondern als der, der dem Worte Gottes entsprechend handelt, aber noch nicht mehr in der Lage ist, den äußerst sichtbaren Widerstand Gottes wahrzunehmen. Die Eselinnenperikope macht also Biliam schon zu einer lächerlichen Gestalt letztendlich. Das Erstaunliche im Text ist ja, dass erst Gott ihm die Erlaubnis erteilt, mitzugehen. Ja, geh mit den Boten, aber sag nur das, was ich dir auftrage. Und dann zornig wird, dass Biliam mitgeht. Irgendwas stimmt da offensichtlich nicht. Und die exegetische Erklärung ist, dass diese Erzählung von der Eselin Biliams, die den Biliam schon abwertet und wegdrückt, ganz deutlich nachgetragen ist in der Erzählung. Wie auch immer, erscheint am Ende schon durch den Start der Erzählung, den Wahrsagerlohn und den tumpen Propheten oder den tumpen Seher, der noch nicht einmal selbst in der Lage ist, zu erkennen, was Gott will, Biliam in einem ausgesprochen schlechten Licht. Da nutzt es auch nichts mehr, dass er am Ende zugesteht und sagt: Ich habe gesündigt, denn ich habe nicht erkannt, dass du mir auf dem Weg entgegengetreten bist. Und dass er zugesteht, jetzt umkehren zu wollen, da ist es quasi schon zu spät. Und aus diesem Biliam kann eigentlich nichts mehr Gutes werden. Balak will die Schädigung des Volkes. Er versucht, Biliam dazu zu bringen, über einen Augenkontakt, vorbereitet durch die Opfer, begleitend durch die Opfer, die dargebracht werden, durch einen Blickkontakt zu schädigen. Und das ist ein klassisches Verständnis von Magie, das dort angewandt wird. Es geht ja bei den Versuchen immer darum, wie viel schaut Biliam? Eine Erläuterung der Größe des Volkes, weil es nicht funktioniert, das ganze Volk zu verfluchen. Offensichtlich scheitert das sofort. Da sagt der Balak: Na, reduzieren wir mal die verfügbare Masse. Vielleicht reicht deine Kraft zu verwünschen, deine Magie dann aus. und steigert das bis zum letzten kleinen Zipfel. Also bis, übertragen verstanden, zum Rest, der Israel geblieben ist. Und selbst dieser sichtbare Rest Israels ist nicht durch diese Magie in irgendeiner Weise zu affizieren. Die Grundvoraussetzung ist also ein magisches Verständnis, dass eine Schädigung erreicht werden kann. Bileam soll und muss dafür in Augenkontakt zu dem Volk treten. Dann gibt es jetzt komplizierte Überlegungen, die ich Ihnen erspare, weil ja die eigenartige Formulierung bei den Sprüchen ist, der Seher mit geschlossenem Auge, dass er sich umwendet, zur Wüste hinschaut, anstatt das Volk tatsächlich anzusehen bei den letzten Sprüchen. Ob das schon das Eingeständnis auch der Gesten des Bileam ist, das versuche ich hier erst gar nicht mehr. Im Text heißt es ja, dann ging er nicht mehr hinaus, um Beschwörungen auszuüben, weil er sah, dass Gott es lieb war, dass er Israel segnete. Der Segen jedenfalls, den Bileam ausspricht, ist ja, oder sagen wir so, auf den ersten Blick gibt es zwei Sorten von Segen. Wer gesegnet ist, ist Israel von vornherein. Das ist der Status, der feststeht. Das Handeln dieses Bileams ist nur Bestätigung. Es greift nur das heraus, was eigentlich schon feststeht. Balak allerdings interpretiert es als aktuelle Handlung, als Gegenwelt zu dem, was er eigentlich gewünscht hat, nämlich das Verwünschen Israels. Jetzt verhält es sich mit dem Segen, was wir beim täglichen Segen, beim Segen in der Messfeier, beim Segnen des Brotes selber auch erfahren, um eine performative Handlung, die dadurch ausgeführt wird und ist, dass sie ausgesprochen wird. Im Namen des Vaters und des Sohnes vollzieht sich in der Handlung. Das ist nicht nochmal ein obendrauf, ein extra, ich segne dich, ist schon die Segenshandlung. Durch das Aussprechen also, die Sprachhandlung, wird etwas Wirklichkeit. Und so haben wir ein Zusammenspiel von dem Schauen, von dem Augenkontakt, von diesem, was wir aus den Fantasy-Filmen kennen, von den Druiden, die mit ihren Zauberstäben einen Blitz auf den zu Verwünschenden abschießen, wie ein Blickkontakt. Und das Sprechen des Segens, sodass den Sprüchen, die Bileam ausspricht, eine Wirklichkeitsform zu eigen ist und eine Sicherheit, dass sie darin wahr werden und nicht nur Prophetie sind, die auf die Zukunft gerichtet sind. Das Zentrale ist dabei in der Erzählung immer wieder der Rückverweis auf den Segen Gottes. Das ist der Angelpunkt der Erzählung. Deswegen funktioniert das Ganze nicht. Und das sollen wir an dieser Erzählung auch lernen. Dass selbst ein Israel, das sich dauernd seinem Gott widersagt, dass es von den Erzählungen her fast nicht wert scheint, in das Land hineingeführt zu werden, in der Zusage Gottes unwiderruflich aufrecht erhalten bleibt. Gott antwortete Bileam, geh nicht mit, verfluch das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Und damit ist die Sache eigentlich klar, da könnte man die Erzählung aufhören. Sie soll uns aber zeigen, dass genau das Wirklichkeit ist. Dass das nicht nur so dahergesagt ist, Israel ist gesegnet. Wer dich segnet, ist gesegnet und wer dich verflucht, ist verflucht. Dass also ein Sichstellen gegen den Segen Israels ein sich stellen gegen Gott ist. Segen meint eine lebensförderliche Kraft Gottes, eine Übertragung der Qualität, die ein Leben und eine lebensförderliche Existenz ermöglicht. Das, was uns als Lebensquell immer wieder notwendig erscheint. Das macht den Segen Gottes aus. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Das sagen wir nicht mehr oft so einfach dahin, bedauerlicherweise. Aber es würde sich lohnen, noch einmal darüber nachzudenken, wo denn in unserem Leben genau diese Qualität und diese Kraft des Segens Gottes in eine lebensförderliche Aura sich hinein entwickelt. Dass sich dieser Segen, auch der Taufsegen, die Annahme in Jesus Christus, sich einer Manipulation entzieht. Eine Eigenschaft, Qualität der christlichen Existenz, wie auch der jüdischen Existenz aussagt, die nicht aufhebbar ist. Nicht umsonst kann man die Taufe nicht widerrufen und sagen, ach ja, nee, Taufe habe ich nicht, will ich nicht, geht nicht. Segen also als eine unwiderrufliche Qualität. Und nur damit Sie sehen, dass mir meine Arbeit wirklich Spaß macht, auch wenn die Revision der Einheitsübersetzung ein elendes Gezerre und Gezurre gewesen ist und immer noch nicht abgeschlossen ist und wir irgendwann hoffen, dass tatsächlich auch das Alte Testament approbiert und in einer neuen Fassung dann als revidierte Einheitsübersetzung veröffentlicht wird. Ein Beispiel aus genau diesem Vers, aus 23,20 in der Einheitsübersetzung von 1979 heißt es, ist es Biliam, der von sich sagt, ich habe es übernommen zu segnen, so muss ich segnen. Im hebräischen Ausgangstext aber das Subjekt Gott ist. Segen habe ich empfangen. Also der Segen schon vorher da war und Biliam ihn nur weitergibt und bestätigt. Er hat gesegnet. Ich kann es nicht rückgängig machen. Dass das noch einmal gegen die Septuaginta und die Vulgata, die in der Einheitsübersetzung den Ton angegeben hat von 1979, dass die ursprüngliche hebräische Fassung es wert ist, auch in der Übersetzung übernommen zu werden, hat hoffentlich die Auslegung jetzt deutlich machen können. Dass es nicht nur um eine Frage der Textüberlieferung geht, sondern auch um ein Grundverständnis dieses Textes und der Biliam-Figur, der nämlich in diesen Versen das Werkzeug Gottes für den Transport des Segens ist. In der Biblia Pauperum, also in der Bibel für die Armen, und erlauben Sie mir den Karlauer, manches Mal würde ich mir wünschen, wir hätten wieder eine Biblia Pauperum, vielleicht kommen wir auch dahin wieder, vielleicht nicht in der klaren, einfachen Gegenüberstellung von Altem und Neuem Testament und der typologischen Deutung, aber den Eindruck, dass die Bibel eher über das Visuelle zu vermitteln ist und nicht ganz mehr so einfach über den Text, das, wie gesagt, ist schon der Eindruck der Fülle dieses Saales heute Abend. In der Biblia Pauperum ist Maria auf der linken Seite dargestellt durch den Brunnen, symbolisiert durch den Brunnen, nicht Personal, über ihren Geburtsort, die Herkunft Mariens, St. Anna und die Teiche von Bethesda. Auf der rechten Seite dann das klassische Motiv, dieses Biliam mit der Eselin, die sich umdreht zu ihrem Propheten und mit ihm zu sprechen scheint und sich erklärt und der sich in den Weg mit dem flammenden Schwert stellende Engel, der natürlich an den Ausgang des Paradieses und den Cherub mit dem flammenden Schwert erinnert. Diese Konstellation findet sich in dem Mittelalter sehr häufig. Dass sogar Darstellungen von Biliam zusammen mit den Magiern beim Besuch an der Krippe, dass Biliam in seiner prophetischen Kraft mit dem Stern dargestellt wird, der ja hier ganz dominant über der Figurenkonstellation aufscheint und darin diese messianisch verstandene Weissagung noch einmal hervorhebt, ein Stern geht auf über in Jakob. Ich überspringe jetzt die Sprüche, weil die Zeit doch schon etwas vorangeschrittener ist und greife nur auf den vierten Spruch zu. Da, wo das Ganze zu gipfeln beginnt. Er erhob seinen Orakelspruch und sagte, ich sehe es oder ihn, das ist im hebräischen Text nicht ganz klar. Stören Sie sich nicht an dem rechten Fliegendreck, das ist nur für mich zur Erinnerung, damit ich das besser lesen kann. Ich erblicke es aber nicht nahe. In einer nahen Zukunft ein Stern, der hervortritt aus Jakob. Eigentlich doch von den Anfängen her und von dem literalen Text ist da nicht die Rede vom Messias, da ist nicht die Rede von einer prophetischen oder königlichen Gestalt. Nur über den Stern, der die Geburt von Königen in der Antike zuhauf begleitet hat und über den Stab, der als Zepter die Herrschaft symbolisiert, ist eine königliche Dimension dem Text eigen, die man nicht mehr herausnehmen kann. Und er zerschlägt die Schläfen Moabs und die Schädel der Söhne Seths, für uns zuerst in einer reflexiven Abwehrbewegung der Eindruck, da ist es wieder das Gewaltmoment des Alten Testamentes. Betrachten Sie es aus der Perspektive der vollkommenen Infragestellung Israels. Das, was hier durch Moab und Seth symbolisiert wird, auch die anderen Feindmächte, ist die Infragestellung der gesegneten Existenz und die totale Infragestellung. Die führt zu einem Widerstand hin zum Gesegnetsein. Niemals in der königlichen Zeit und auch in der nachköniglichen Zeit hat Israel und wird Israel die Schläfen Moabs zerschlagen und den Schädel aller Söhne Seths. Dass das, wie die Erzählung auch, was man im Einzelnen sich anschauen kann, sehr poetisch durchdacht ist, in der strengen Parallelität aufgebaut ist, sehen Sie an den farbigen Markierungen, dass sich Stern und Zepter, Jakob und Israel gegenseitig erläutern. So wie es im Parallelismus Membrorum in der Entsprechung der Glieder im Alten Testament so ist. So dass die Schläfen und der Schädel und Moab und Seth die Parallelen bilden. Das Blicken, das Sehen und Erblicken sich parallel sind. Und das Nicht-Jetzt und das Nicht-Nahe ebenfalls. Hier ist es sehr interessant, in die Versionen zu schauen und zu gucken, dass Numeri 24, 17 von Beginn an Reibungen erzeugt hat, weil es nicht einfach zu verstehen ist, aber auch durch Interpretationen festgelegt worden ist. Das Wort, was im Hebräischen Stab heißt, dort steht in der griechischen Fassung Anthropos. Ein Mensch, der aufscheint. Also eine personale Interpretation, dass der Stab, das Königliche, jetzt ganz eindeutig auf die Vision der Ankunft eines Menschen bezogen ist. In der syrischen Tradition ist es ein Prinz, der erwartet wird. Und im Targum, in den aramäischen Versionen, dann der Maschiach, der Messias. Schon da haben sie im ersten Jahrhundert vor bis zum zweiten Jahrhundert nach in den unterschiedlichen Targumim eine messianische Deutung. Der Herrscher und Erlöser des gesamten Hauses Israel. Diese Vision vom Stern, der aufgeht und die, das glaube ich schon, lässt sich zeigen, in der matthäischen Version wieder aufgenommen ist, bei allen Überlegungen zum Hallaischen Kometen und ähnlichen Sternenkonstellationen, über die man viele Worte machen kann. Ist diese Vision, ein Stern geht auf, wohl die wichtigste messianische Verheißung des Alten Testamentes geworden, obwohl sie das inhaltlich eigentlich gar nicht ist. Das wird besonders deutlich in einer Darstellung, mit der ich dann auch in die Nähe eines Schlusses gehen will, aber ich merke, das sind noch so viele Folien, die ich hier überspringen muss. Schauen Sie mal kurz weg, dann fällt das nicht ganz so schwer, bis ich das Bild gefunden habe. Das ist es, genau. Aus der Katakombe, der Priscilla-Katakombe in Rom, vom Anfang des 3. Jahrhunderts. Und man muss sich ein bisschen einschauen, bis man in dem Fresko dort in die Wand hineingemalt, nein, nicht in einen feuchten Putz, sondern auf die Katakombenwand hineingemalt, erkennt, worum es geht. Es ist Maria mit dem Kind auf der rechten Seite deutlich zu erkennen. Hier das Kind mit der typischen Handhaltung des Knaben und der gebeugten, nach vorne gebeugten Gestalt. Und vor ihr ein Stehender, der die Rechte erhoben hat und mit den Fingern weist auf etwas. Und hier oben, das Ganze ist eine Baumdarstellung, von einer Baumdarstellung noch umfangen, die jetzt hier auf dem Bild nicht sichtbar ist. Aber hier die Andeutung eines Sterns. Dass also im 3. Jahrhundert schon dieses Motiv, das die Biblia Pauperum sehr stark bestimmt, die Vorstellung Maria als die Gebärerin des Messias und des Biliam, der ihn verheißen hat, in der Katakombe dargestellt worden ist. Diese positive Rezeption widerspricht oder steht im Gegensatz zu der schon angedeuteten sehr stark negativen Zeichnung im Neuen Testament. Biliam sei der aus Habgier gewesen. Die hat ihre Spuren gerade im Alten Testament in der auf die Biliam-Erzählung folgenden Perikope: treibt Israel, so heißt es, Unzucht mit den Moabiterinnen. Und das wird Biliam zur Last gelegt, obwohl er ja schon die Bühne verlassen hat. Der letzte Vers unserer Erzählung, und er ging wieder zurück in seine Heimat. Die war in der Erzählung in Abranarim im Zweistromland zu suchen. Er soll die Moabiterinnen verführt haben oder angewiesen haben, Israel zu verführen. Deswegen wird er dann in Numeri 31 zusammen mit den 5 Königen Midians umgebracht. Getötet, weil er ein Kossemim ist, weil er ein Falschprophet ist, weil er Wahrsagetechniken angewandt hat, weil er Nachasch geübt hat, Beschwörungstechniken versucht hat. Und darauf steht, so das Prophetengesetz, die Todesstrafe. Eine ambivalente Rezeption also, dieses Biliam, schon von den biblischen Anfängen her. Der positive Bestärker des Segens, der er bleibt, der er auch bis in die Rezeption hinein bleibt, und der negative Verflucher des Volkes. Die Kirchenväter haben das sehr unterschiedlich gedeutet. Entweder hat Biliam ganz gut angefangen, aber dann ist er sehr schnell erschlafft im Bemühen, seinem Gott zu folgen, und in der Habgier geendet. Also das ist die Devianz eines Menschenlebens bis hin zur Schlechtigkeit schlechthin. Oder aber er hat nur vorgetäuscht, segnen zu wollen und zu können, und war von Grund auf schlecht, in seinem Herzen schlecht. Und da merken Sie, dass an der Figur Biliams die anthropologischen Konzepte, wie man Mensch denken soll, ist der von vornherein, wenn er nicht unter dem Segen und der Gnade Gottes steht, schlecht und der Sünde verfallen? Oder gibt es die Möglichkeit, auch Gutes zu tun und gut zu handeln? Dass diese Auseinandersetzung in der Biliam-Rezeption eine sehr zentrale Rolle spielt und immer wieder aufgetaucht ist. So viel vielleicht zu der Rezeption der Figur, und gerne bin ich bereit, Ihnen, wenn Sie noch Kraft, Mut, Zeit und Laune haben, Ihnen noch Ihre Fragen zu beantworten. Vielen Dank.